Habakuk, wie aus Frust Glaube wachsen tut. Und glaube mir, der Mann namens Habakuk, der hat sehr viel Frust, extreme Frust erlebt. Und er erlebt, dass er bestimmte Schritte geht und am Schluss ist neues Vertrauen in Gott da. Neue Glauben. Und es kann sein, dass du zuhörst heute online oder da im Raum und dein Glauben ist klein. Oder dein Glauben ist klein geworden. Und dein Frust ist mal klein gewesen und dein Frust ist gross geworden. Und die Biografie vom Habakuk könnte für dich ganz eine wichtige Biografie sein. Wir werden in dieser Serie keine Abkürzungen machen. Wir werden heute nicht gerade schon das Schöne, das am Schluss da steht, erleben. Wir bleiben beim Frust heute und wir werden auch sehen, dass die Schritte, die der Habakuk geht, in dem ersten Kapitel von diesem Buch, das sind Schritte, die ihn noch tiefer in Frust hineinführt. Es macht ihn noch frustrierter und es wird aber interessant sein, zu sehen, dass die Schritte, die ihn tiefer in Frust hineinführt, zuerst mal auch die Schritte sind in die richtige Richtung. Die Schritte führen ihn am Schluss dann zu dem erneuerten Glauben, wo da vorhanden ist. Jetzt, wir wissen relativ wenig über die persönliche Biografie vom Habakuk. Er ist in Jerusalem oder im Umfeld von Jerusalem hat er gelebt, ungefähr ums Jahr 600 vor Christus. Und er hat einen Text geschrieben, wo später im Alten Testament aufgenommen worden ist. Es sind drei Kapitel. Die drei Kapitel schauen wir an jedem Sonntag eins von diesen Kapiteln an. Und so haben wir relativ wenig Detail, weil der Habakuk ist sehr beschäftigt mit dem, was um ihn herum passiert. Und von dem wissen wir sehr viel mehr aus Büchern aus dieser Zeit, aus biblischen Büchern aus dieser Zeit und vor allem auch von dem, was der Habakuk selber sagt. Und ich lese euch vor, was er sagt im Vers 2 vom Kapitel 1. Er sagt da: Herr, wie lange soll ich schreien? Und du willst nicht hören. Wie lange soll ich zu dir rufen, Frevel, und du wirst nicht helfen? Warum lässt du mich Bosheit sehen und siehst dem Jammer zu? Raub und Frevel sind vor mir. Es geht Gewalt vor Recht. Darum ist das Gesetz ohnmächtig und die rechte Sache kann nie gewinnen, denn der Gottlose übervorteilt den Gerechten. Darum ergehen verkehrte Urteile. Was ist das für ein Zustand gewesen in dem Israel? Es ist ein Zustand, wo der Habakuk sagt, da geht Gewalt, wo herrscht vor Recht. Also das Recht ist nicht mehr aktiv. Das Gesetz greift nicht mehr und schützt die Menschen. Sondern die Menschen sind schutzlos dem Unrecht und der Gewalt ausgeliefert. Und niemand ergreift die Initiative und steht auf und sagt, und jetzt setzen wir das Recht durch, zum Schutz der Schwachen und zu denen, an denen Unrecht geschieht. Das ist vielleicht ein bisschen, wenn du zur Nacht im Zug bist, irgendwo in einer Stadt oder auf dem Land und eine Person im Zugabteil wird angegriffen von ein paar Leuten, eine Frau oder eine ältere Person, eine schwache Person und alle anderen im Zugabteil schauen einfach zu. Und es passiert einfach. Niemand steht da und schützt. Und nachher dann sagen die anderen aber der Polizei, da ist etwas passiert und die Polizei kommt und nimmt die Leute nicht fest, tut sie nicht zur Rechenschaft ziehen. Das ist Gesetzlosigkeit, die anfängt, um sich zu greifen. Und das war etwa der Zustand, den wir hier haben. Der Habakuk braucht schlimme Worte. Das ist eine Zeit vom Raub, vom Jammer und vom Frevel. In Israel, in dem Volk, wo eigentlich ein Vorbild sein für andere Nationen, wie das man leben sollte, bei ihnen ausgerechnet findet die Sache statt. Und die Frage ist, warum landet das Volk dort? Es ist so, dass vor ein paar Jahrzehnten zu dieser Zeit der gute König Josia ganz gute und gottgemäße Gesetze hineingebracht hat und gehandelt hat und das Land ist in Frieden gekommen und das Volk Israel hat gedacht, es geht aufwärts jetzt, jetzt kommt es gut. Es wird jetzt alles besser. Und das ist etwas, was in jedem Volk so ein bisschen wellenartig kommt und geht. Da bei uns in Europa haben wir vor dem Ersten Weltkrieg haben wir eine Zeit gehabt, wo alle denkt, es geht auf. Technologie ist gekommen, die Industrialisierung ist gekommen, es geht auf, es wird alles besser. Und der Erste Weltkrieg hat Europa völlig unvorbereitet getroffen. Viele Ukrainer, die gekommen sind, haben mir gesagt in den ersten Monaten, wir haben nicht erwartet, dass der Putin wirklich angreift. Der Krieg hat sie unvorbereitet getroffen. Gerade vor dem Krieg haben wir Covid gehabt und Covid hat uns unvorbereitet getroffen, die allermeisten, und zwar auf einem globalen Level. Und die Sachen, die passieren nicht nur quasi auf der grossen nationalen oder internationalen Bühne, sondern auch in unserem Leben. Es kann sein, dass du denkst, es kommt gut mit meinem Leben, es kommt gut mit meiner Ehe, und dann kommt der Bescheid, mein Partner geht. Und es trifft dich völlig unvorbereitet. Es kommt der Bescheid, Krebs. Und es trifft dich unvorbereitet. Und vorne hast du gedacht, es kommt gut, es geht vorwärts, es geht aufwärts. Und das ist so die Situation, wo Israel drin ist, zu selber Zeit vom Habakuk. Und auch ein Grund, warum das Buch so eine Top-Aktualität hat. Weil sehr viele von uns persönlich, aber auch ganze Völker und Länder betroffen sind davon, dass sie einfach überrascht worden sind von den Ereignissen. Und das Buch ist ein Gebet, das festgehalten wird zwischen dem Propheten und Gott, wo er uns möchte lehren, wie wir beten können in diesen Zeiten. Und es ist ein Buch, das uns vorbereitet auf so unerwartete Ereignisse. Der sehr bekannte Prediger und Pfarrer Martin Lloyd-Jones, der sehr ernst reinschaut, hat in den 50er Jahren in London predigt. Das war eine Zeit, wo England gefragt hat, warum Gott hast du den Zweiten Weltkrieg zulassen, all das Leiden. Und er hat eine längere Serie gemacht über das Büchli Habakuk. Er hat es vorgenommen und hat es angelegt und hat gesagt, liebes England, wenn ihr das Buch Habakuk kennt und verstanden hättet, wäret ihr vorbereitet gewesen auf das, was passiert und wie damit umzugehen. Und du bist jetzt vielleicht da und du denkst, mit deinem Leben geht es vorwärts, es geht aufwärts, es wird besser werden. Ich habe alles gemacht, was ich kann, um dass es besser kommt. Oder du denkst, es kommt gut mit meinem Volk, es kommt gut mit der Ukraine, es kommt gut mit der Schweiz. Wir haben jetzt noch ein bisschen eine Energiekrise, die kommt, aber nachher dann im Frühling, jawohl, kommt es besser. Und wer weiß, ob das der Fall ist? Wer weiß, was wird passieren? Und wenn etwas passiert, ist die Frage da, trifft es dich vorbereitet oder unvorbereitet? Und wie gehst du damit, wenn du schon mitten drin steckst? Jetzt der Habakuk steckt schon mitten drin. Er sagt im Vers 3, warum lässt du mich Bosheit sehen und siehst dem Jammer zu? Der Habakuk sieht das Zeug schon. Das Böse ist schon da. Und die Wahrscheinlichkeit ist durchaus realistisch, dass er selber das auch erlebt hat am eigenen Leib. Dass er die Bosheit und das Unrecht erlebt hat in seinem Leben. Und er sagt, das ist schon da. Und er verwandelt seinen Frust mit dem Unrecht in ein Gebet. Und das ist der erste Schritt, den er macht. Und das ist der erste Schritt, den du auch machen kannst. Denn wenn es passiert, kannst du sagen, Gott, ich komme zu dir und ich schütte den Frust, der sich aufgebaut hat, über das, was nicht richtig läuft, in meinem Leben, in meinem Volk, das bringe ich zu dir in einem frustrierten Gebet. Das ist der allererste Schritt. Und ich muss euch sagen, mir begegnet monatlich mindestens ein Christ und ein Mensch, der sagt, ich lebe nicht mit Jesus, der sagt, so ein frustriertes Gebet darf man Gott nicht bringen. Bei Gott musst du anständig bleiben. So ein Gebet darfst du nicht bringen. Und weißt du was? Mal. Du darfst es und du sollst es vielleicht sogar. Das ist genau das, was dazu gehört, zum vorbereitet zu sein, was du weißt, das ist möglich. Sag deinen Frust in einem ersten Schritt Gott, in einem Gebet, das durchaus deinen Frust auch zum Ausdruck bringt. Das ist das Erste, was wir hier sehen, was der Habakuk macht. Und solange du da nicht weißt, wirst du nicht vorbereitet sein. Jetzt, der Habakuk betet nicht nur einmal, er betet, keine Ahnung, 50 Mal, 100, 500 Mal, weil er sagt im Vers 2, Herr, wie lange soll ich schreien und du willst nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen, Frevel, und du willst nicht helfen? Er sagt es mehrfach, wie lang? Der Habakuk hat ganz oft das Gebet gesprochen. Und das ist das Zweite, das ist der zweite Schritt, wo er uns nachlegt, du wiederholt, zu Gott deinen Frust bringen. Hör nicht auf, zu Gott zu kommen. Das ist der zweite Schritt. Der Krebs ist immer noch da. Der Partner ist immer noch nicht zurückgekommen. Komm und sag's Gott. Es ist immer noch Krieg in meinem Land. Komm und sag's Gott. Die Umstände in meinem Leben und die Umstände in unserem Volk sind immer noch so, wie sie sind gestern. Komm und sag's Gott. Hör nicht auf, zu Gott zu kommen. Das ist der zweite Schritt, den der Habakkuk uns da vorleitet. Und wenn wir das nicht wissen, wenn du das nicht weißt, dann wirst du nicht vorbereitet sein auf die Ereignisse, wie sie auch durchaus können stattfinden in unserem Leben. Und der zweite Schritt ist gleichzeitig der Schritt, wo der Habakkuk noch tiefer in Frust hineinführt. Weil er sagt da nicht nur wie lang, sondern er sagt auch, wie Gott sich verhaltet in diesen vielen Gebeten. Und du willst nicht hören. Und du willst nicht helfen. Gott, du hörst nicht. Gott, du reagierst überhaupt nicht. Und zum Frust über die Umstände in seinem Volk und in seinem Leben kommt zusätzlich ein zweiter Frust, nämlich sein Frust mit Gott. Mit was ist er frustriert? Er ist frustriert mit der scheinbaren Tatenlosigkeit Gottes. Der Habakkuk sagt, du willst nicht hören. Du willst nicht helfen. Und sein Frust kommt richtig führen. Und wir sehen da, dass der zweite Schritt ihn noch tiefer in Frust hineinführt. Und vielleicht ist das etwas, was du kennst. Du betest schon kugelang für dasjenige Ding, wofür du am Betten bist. Und Gott reagiert scheinbar nicht. Er ist scheinbar tatenlos am Zuschauen. Und das kann sein, dass das deinen Frust noch viel grösser macht. Also der zweite Punkt, den wir hier lernen müssen, oder der dritte Punkt, und das ist nicht ein Schritt, den du gehen kannst, das ist eher eine Einstellung, die du musst haben, ist da, der Schritt vorwärts bedeutet nicht immer, dass du dich automatisch besser fühlst. Der Schritt vorwärts bedeutet nicht automatisch, dass du dich immer besser fühlst. Manchmal schon, aber manchmal auch nicht. Im Fall von Habakkuk war es ein Schritt vorwärts, aber er hat sich nicht besser, sondern schlechter gefühlt. Jetzt, das ist nicht ein Aufruf, um unsere Gefühle vernachlässigen oder auf die Seite verdrängen. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Habakkuk hat seine Emotionen unwahrscheinlich stark involviert. Seine Emotionen haben dazu gedient, dass er immer wieder zu Gott gekommen ist mit seinem Frust. Aber es ist nicht einfach unbedingt, dann hat sich nicht besser angefühlt. Und das ist auch wichtig für dich und für mich zum Wissen, unsere Gefühle sind nicht immer ein zuverlässiger Indikator, ob der Schritt, den wir gehen, auch der richtige ist oder nicht. Wir müssen Entscheidungen, was vorwärts ist, manchmal auch unabhängig von unseren Emotionen treffen. Nicht immer, und wir dürfen die Emotionen immer involvieren. Aber unsere Emotionen dürfen auch ein Motor sein, der uns treibt ins Gebet, um einfach immer wieder zu kommen und dran zu bleiben mit Gott. Das ist der dritte Punkt. Der Schritt vorwärts heisst nicht immer automatisch, dass du dich besser fühlst. Und jetzt, bei dem Gebet, das festgehalten ist in diesem Buch, antwortet Gott. Gott sagt, okay, Habakkuk, ich habe jetzt lang genug zugelassen und du hast das Gefühl, ich höre nicht und ich handle nicht. Jetzt gebe ich dir eine Antwort. Und die Antwort, die Gott gibt, ist folgende. Vers 5 bis 7 und 11 lese ich vor. Er sagt zum Habakkuk und zu den Menschen, die um ihn herum auf das hören, was Gott sagt, schaut hin unter die Völker, seht und verwundert euch. Denn ich will etwas tun zu euren Zeiten, was ihr nicht glauben werdet, wenn man davon sagen wird. Denn siehe, ich will die Chaldäer erwecken, ein grimmiges und schnelles Volk, das hinziehen wird, soweit die Erde ist, um Wohnstätten einzunehmen, die ihm nicht gehören. Grausam und schrecklich ist es. Es gebietet und zwingt, wie es will. So machen sie ihre Kraft zu ihrem Gott. Gott sagt am Habakkuk, du willst, dass ich handle? Ist gut, ich handle, ich schicke Chaldäer. Das ist das heutige Äquivalent der Taliban. Gott sagt also, es ist Unrecht und es ist nicht gut im Volk Israel. Habakkuk, du willst, dass ich jetzt das richtig mache, dass ich das richtig stelle, dass ich Gerechtigkeit in die Situation hineinbringe in Israel. Mein Lösungsansatz ist, ich schicke Chaldäer. Jetzt, was denkt ihr da zu dieser Lösung? Der Habakkuk hat es verjagt. Der Habakkuk sagt, das ist nicht eine Linderung vom Problem, das ist eine Verschärfung vom Problem, was du da durchgibst. Schauen wir seine Antwort an. Er sagt zu Gott, deine Augen sind zu rein, als dass du Böses ansehen könntest, und dem Jammer kannst du nicht zusehen. Warum siehst du dann aber den Treulosen zu und schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Und da in dem Schlusssatz steckt im Kern die Antwort und die Challenge, wo der Habakuk Gott herhebt. Der Habakuk sagt da: Gott, du kannst doch nicht das Unrecht im einen Volk richtig machen, indem du Menschen rufst, die noch viel unrechter sind als wir. Du kannst nicht etwas, was schon schlimm ist, korrigieren, indem du noch schlimmere Leute auf den Plan rufst. Er sagt, wenn du Chaldäer schickst, Gott, dann wird es nicht weniger Unrecht geben, sondern mehr Unrecht. Gott, was studierst du? Und er sagt, und er fordert Gott wirklich raus: Aber du, Herr, bist du nicht mein Gott, mein Heiliger von Ewigkeit her. Und die Formulierung da in der Originalsprache, bist du nicht, das ist eine sehr konfrontierende Formulierung. Das ist eine Formulierung, die im ganzen Alten Testament, und das Buch ist dick, gell? Im ganzen Alten Testament nur einmal gebraucht wird in der Konfrontation mit Gott. Sonst ist es immer Konfrontation zwischen den Menschen, die im Konflikt sind und aggressiv sind miteinander. Das ist eigentlich eine rhetorische Frage, wo am Unanstand grenzt. Und der Habakuk macht da etwas, wo sonst keiner sich getraut, im ganzen Alten Testament Gott zu fragen. Bist du nicht? Und wenn er sagt, ist, bist du nicht heilig? Bist du nicht ewig? Der Habakuk greift zurück auf wesentlichste Eigenschaften von Gott. Das sind die wichtigsten Eigenschaften von Gott gewesen. Dass er ewig ist, dass er heilig ist, dass er gerecht ist. Und der Habakuk sagt: Gott, was du da machst mit diesen Chaldäern, um die Situation in Israel zu lösen, das ist etwas, wo dein ureigenste Wesen in Frage stellt. Du stellst deine eigene Identität in Frage. Das, was du uns über dir gesagt hast die ganze Zeit, das hinterfragst du, indem du Chaldäer rufst. Du bist ewig, und deine Gerechtigkeit sollte zu jedem Zeitpunkt aufrechterhalten sein. Wenn du Chaldäer bringst, wird es noch schlimmer werden. Gott, bist du wirklich ewig und gerecht? Was der Habakuk da macht, ist nichts anderes, als dass er Gott konfrontiert mit seinem eigenen Wesen und seinen eigenen Wert. Und das ist der vierte Schritt, um wir gehen können. Und ich finde es unglaublich, dass das Buch in der Bibel ist. Weil die einen von euch werden sagen: Nein, das kannst du nicht bringen. Das kannst du nicht bringen bei Gott. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass das Buch in der Bibel ist. Warum? Als ein Vorbild für dich und für mich, zum Beten, denn wenn es darauf abkommt. Zum Vorbereitet sein, denn wenn das Schlimme in die Welt kommt und in unser Leben kommt. Dann sagt Gott: Dann möchte ich, dass du so betest wie der Habakuk. Dass du mich konfrontierst mit meinem eigenen Wesen. Das darfst und das sollst du sogar machen. Das ist der vierte Schritt. Konfrontier Gott mit seinem eigenen Wesen. Und wie weißt du, was sein Wesen ist? Du musst ihn kennenlernen. In den guten Zeiten musst du hinsitzen und herausfinden, was ist denn das für ein Typ von Gott? Sonst kannst du das da dann gar nicht machen. Und der Habakuk lebt uns da etwas vor, was wir auch machen sollen und wo wir wissen müssen, wenn wir vorbereitet sein wollen oder wenn du mittendrin steckst, dann mach das. Genauso wie der Habakuk. Und der Habakuk macht nochmal etwas da in diesem Text. Er sagt nach wie vor: Gott, du bist mein Gott, mein Heiliger. Er sagt nicht, du bist ein Gott oder ein Heiliger, nein, meiner bist. Und das ist sehr bedeutungsvoll. Wie wir haben unter Christen zwei häufige Reaktionen oder mindestens zwei oft gelebte Reaktionen. Wenn die Schwierigkeiten kommen und Zweifel, wer ist Gott? Ist er wirklich da, wo er sagt? Sagen die einen Christen, das darfst du nicht zulassen. Mit Gott musst du anständig bleiben. Und man tut Zweifel und den Frust so ein bisschen wegdrängen. Das darf keinen Platz haben. Das ist nicht da, was der Habakuk macht. Aber andere sagen, die Zweifel und die Hinterfragung von Gott ist so stark, dass ich Gott verlasse und ich verlasse den Glauben. Aber der Habakuk macht auch das nicht. Der Habakuk macht irgendwie etwas anderes. Er ist ehrlich, aber er verlässt Gott nicht. Und das weckt zwei Fragen an dich und an mich. Die erste ist die: Beängstigt dich die ehrliche und frustrierte Konfrontation vom Habakuk? Findest du, nein, das geht nicht. Das ist nicht respektvoll genug Gott gegenüber. Wenn du so denkst, dann musst du lernen, ehrlich werden mit Gott, und zwar wirklich, weil sonst wirst du nicht vorbereitet sein, dann, wenn es darauf ankommt. Aber die andere Frage müssen wir auch an uns anschauen. Gefällt dir die Ehrlichkeit vom Habakuk ein bisschen zu sehr? Also findest du da die Frage, die er Gott stellt, und der Habakuk fordert Gott wirklich raus? Findest du das so interessant, dass du sagst, nein, ich gehe jetzt, ich glaube nicht mehr. Das ist nicht mehr mein Gott, das ist nur noch ein Gott. Dann musst du vielleicht sagen, ganz, ganz neu, Gott, du bist mein Gott. Ich habe diese Fragen, aber ich hänge ein bei dir. Ich gebe dich nicht auf. Ich will dir treu sein. Ich bleibe angeklebt an dir. Ich gehe nicht im Fall. Eine von diesen beiden Sachen könnte vielleicht dich betreffen. Und es ist geheimnisvoll, das ganze Zeug. Gott warnt ja den Propheten Habakuk, dass er das nicht wird checken, was er ihm jetzt denn gerade sagt. Der Habakuk sagt, Chaldäer, geht es noch? Und Gott hat ihn gewarnt. Im Vers 5, wir haben es gelesen vorher, sagt Gott, schaut hin unter die Völker, seht und verwundert euch. Was ich jetzt denn mache, das wird bei euch zur Verwunderung, zu, hä, was machst du, führen. Denn ich will etwas tun zu euren Zeiten, was ihr nicht glauben werdet, wenn man davon sagen wird. Gott sagt, das ist schon fast komisch, das ist fast ein bisschen Comedy, was wir da haben, wenn es nicht so eine ernste Situation wäre. Also, der Habakuk sagt, Gott, red mit mir und mach etwas. Und dann sagt Gott, ist gut, ich rede mit dir und ich mache etwas, aber du wirst es nicht verstehen. Und dann sagt der Habakuk, sag es trotzdem. Und dann sagt Gott, da mache ich. Und dann sagt der Habakuk, ich check's nicht. Und dann sagt Gott, ich habe das ja gesagt, oder? Es ist wie so. Und zwar hat es da innen etwas, wo wirklich mysteriös ist. Ein Unrecht, und es gibt eine Steigerung vom Unrecht durch die Chaldäer, die kommen, und in dem Innen ist auf geheimnisvolle Art der Weg vom Heil und von der Gerechtigkeit. Und genau da ist bei einem viel grösseren Ereignis einmal passiert im Neuen Testament, nämlich am Kreuz, wo ein wirklich Unschuldiger ungerechtfertigterweise verurteilt wird, das Kreuz, Jesus Christus selber. Und durch das immense Unrecht, das dort stattfindet, an Jesus Christus selber, bringt Gott Heil und Gerechtigkeit in die Welt. Das ist mysteriös, wie das funktioniert. Und die ersten Christen haben, wenn sie predigt haben, auch zu Menschen, die Gott nicht kennen, haben sie auf das Bezug genommen. Ich zeige euch ein Beispiel, wo der Paulus zu einer Gruppe von Juden predigt, sagt er, hört mir zu, in diesem Mann Jesus findet ihr Vergebung für eure Sünden. Von was redet er da? Er redet von dem, was am Kreuz passiert ist, und jetzt gibt es Vergebung von der Sünde. Wer an ihn glaubt, an Jesus Christus glaubt, um das geht es, wir müssen an Jesus Christus dürfen glauben. Wer an ihn glaubt, wird von aller Schuld frei und vor Gott gerecht gesprochen. Und du bist vielleicht da und du sagst, kann es sein, dass bei dem, was ich angestellt habe in meinem Leben, überhaupt noch ein Zustand kann kommen, dass ich wieder schuldfrei sein und gerecht dastehen. Da bei Jesus Christus ist das möglich. Wie es das jüdische Gesetz nie vermochte, sagt der Paulus, ist da bei Jesus etwas passiert. Und jetzt ist interessant, der Paulus zitiert genau die Stelle, die wir gelesen haben im Alten Testament. Die Juden haben ja die Stelle gekannt. Denn ich tue etwas, zitiert da der Paulus, Alte Testament, der Habakuk, in eurer Zeit, dass ihr auch nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte. Und das hat damit zu tun, dass da, was am Kreuz passiert ist, wirklich geheimnisvoll ist. Das grösste Unrecht braucht Gott, zum Heil und Recht hineinbringen in die Welt. Und in dem Sinne gibt es eine Möglichkeit für dich und für mich, wenn wir an Jesus Christus glauben, zum gerettet werden. Und was wir da sehen, ist im Kern beim Habakuk schon drin. Darum kommt der Habakuk nicht draus. Und wir könnten es jetzt anschauen, wir machen das nicht heute. Durch das Kommen der Chaldäer sind Sachen passiert in diesem Umfeld, geografisch, die ganz wichtig sind, später dann für das Christentum und die Verbreitung des Christentums. Aber der Apostel, Entschuldigung, der Prophet Habakuk versteht das alles nicht. Der flippt einfach aus und er darf ausflippen. Er darf zu Gott kommen. Und für dich und für mich, wenn wir möchten vorbereitet sein, in unserer Hoffnung, dass es gut kommt, und bitte, ich hoffe, es kommt besser mit unserem Volk. Ich hoffe, es kommt besser in deinem Leben. Aber wenn es nicht besser kommt, bist du dem vorbereitet? Dann müssen wir lernen, dass wir Gottes Wesen kennenlernen müssen, damit wir nachher Gott daran erinnern können, wer er wirklich ist. Das musst du machen in den Zeiten, wo es gut geht. Und wir müssen das Gebet von der Not kennenlernen. Und der Habakuk zeigt uns das. Und Gott sagt dir, schau, bet so, denn wenn die Not in dein Leben kommt. Klag deinen Frust in einem Gebet zu Gott. Und hör nicht auf, das Gott zu sagen. Hör einfach nicht auf. Und sie bist dir bewusst, dass du dich dadurch nicht automatisch wirst besser fühlen. Ich wünsche es dir, aber es ist nicht automatisch. Konfrontiere Gott, sich an seine eigenen Werte zu halten. Das ist eine spannende Übung. Verdräng nicht, sondern bist ehrlich. Und flüch nicht, sondern bleib dem Gott treu. Und wir möchten jetzt nochmal ein Lied hören und einfach mit allem, was wir jetzt gelernt haben, aus dem Buch Habakuk, dem ersten Kapitel. Merke, dass wir sind noch nicht beim Glauben gelandet. Wir sind noch nicht beim Habakuk, noch nicht bei dem neuen Vertrauen gelandet, noch nicht bei der Freude. Im dritten Kapitel kommt Freude sogar. Jetzt ist es noch nicht. Aber wir können kommen mit dem, was uns zutiefst frustriert, und einmal anfangen mit Gott reden. Und ich bitte euch aufzustehen, auch daheim aufzustehen vor dem Bildschirm, einfach um jetzt nochmal mit Gott ein Gespräch zu führen. Vater im Himmel, du weißt um unsere Länder, die Länder, von denen wir herkommen, und jetzt sind wir hier in der Schweiz. Du weißt, dass wir immer Hoffnung haben, in unserem persönlichen Leben, auch mit unserer Schweiz, mit unserem Deutschland, mit unserer Ukraine oder wo auch immer, mit dem Sudan, wo auch immer wir herkommen. Wir haben Hoffnung, es geht aufwärts, es wird besser und es ist nicht besser geworden. Und Herr, du weißt auch, dass in unserer Gemeinde einzelne wirklich heftige Nachrichten bekommen haben in den letzten Wochen. Danke für das wunderbare Gebet vom Habakuk, wo uns lehrt, beten in der Not. Denn wenn es eben nicht vorwärts und aufwärts geht, sondern wirklich Katastrophen eintrifft und unsere Pläne völlig durchkreuzt werden und wir sind machtlos ausgeliefert, wir kommen zu dir mit unserem Frust von all diesen Umständen und wir kommen sogar zu dir mit unserem Frust mit dir für alle, die schon lange, jahrelang vielleicht am Beten sind. Und das bereits schon leben und müssen leben. Wir kommen zu dir und bitten dich, dass du agierst, dass du handelst, dass du eine Veränderung von der Situation herbeiführst. Aber noch viel mehr bitten wir dich, dass du uns in unserem Herzen das einfach schenkst, dass wir dich nicht aufgeben, sondern dass wir sagen, du bist mein Gott. Schenk du uns Glauben an Jesus Christus, damit wir können gerettet und erlöst sein. Schenk uns Ehrlichkeit. Hilf uns zu checken, was für ein Typ von Gott das du bist, damit wir dich daran erinnern können, wenn wir nicht sehen, dass du das effektiv bist. Hilf uns, vorbereitet zu sein auf die Zeitpunkte, wenn es darauf ankommt. Und hilf uns, das Gebet von der Not zu sprechen, wenn wir schon mittendrin stecken. Wir danken dir für die vielen Lieder, die wir heute gesungen haben, über das, was Jesus Christus gemacht hat für uns, in der Lobpreiszeit. Und wir danken dir auch für das nächste Lied, wo wir einfach, wir können unsere Augen aufmachen und sehen, wer du bist. Amen.